Hallo liebe Menschen, hallo liebe Zeitreisende und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Bernhard und an meiner Seite sitzt der liebenswürdige, der ganz nette Typ Andreas Hallmeier.
Wow, wie so von liebenswürdig zu, ja, ganz nett. Ah, hallo Bernie, ich freue mich heute auch wieder eine Folge mit dir aufzunehmen.
Gleichzeitig liebenswürdig und gleichzeitig nett, so würde ich unsere Erfahrungen beschreiben auf der Regensburger Stummfilmwoche, auf der wir letzte Woche waren. Da war nämlich die 40. Unser Thema der heutigen Folge, wir sind gespannt. Das war seit langem mein erstes Filmfestival und ich freue mich drauf, mit dir drüber zu reden. Aber bevor wir uns diesem Thema annehmen, Andi, was hast du denn zuletzt gesehen?
Der letzte Film, den ich gesehen habe, habe ich schon vor langer, langer Zeit gesehen, aber ich habe ihn mir nochmal mit einem Mitbewohner angeschaut, nämlich Der Rausch im dänischen Original Druck. Und der Film hat ein bisschen Popularität gewonnen, weil er, oh Gottes Willen, in der Rotation 2021, wenn ich mich nicht täusche, also in der Corona-Hits-Hard-Rotation der Oscars, den Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film gewonnen hat.
Ah ja, da war was.
Yes, und es geht ganz simpel einfach um vier Lehrer, die das Experiment starten, konstant etwas Alkohol zu konsumieren. Also wirklich.
Ja, das klingt nach meiner Schule.
Also wirklich konstant jeden Tag einfach so 0,5 Promille irgendwie zu halten. Und man kann sich vorstellen, ja, es ist ein Drama, es eskaliert in die eine oder in die andere Richtung. Aber das Spannende ist, es ist kein klassischer Film im Sinne von Alkohol ist böse und wir zeigen dir, wieso er böse ist. Sondern eigentlich wurde der Film konzipiert mit Alkohol macht Spaß und wir wollen euch zeigen, wieso Alkohol Spaß macht.
Ist das drogenverherrlichend?
Ist es eben nicht, weil sie haben den Film gedreht und angefangen und gemerkt, schwierig, ist nicht ganz so gut. Und der Regisseur Winterberg hat dann einen anderen Take an die ganze Sache genommen und tatsächlich Alkohol als sehr neutrales Medium dargestellt mit den schrecklichen Schattenseiten, die es einfach mit sich bringen kann, aber auch mit den tollen Positiveffekten, die ja die meisten von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch kennen. Und in der Hauptrolle ist Mads Mikkelsen, fantastischer Schauspieler mit einer fantastischen Tanzszene. Also ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit und es hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, wenn es um das Thema Alkoholkonsum geht.
Das klingt sehr spannend und tatsächlich auch sehr nah an wahrscheinlich jedem Menschen, weil Alkohol einfach so ein hart akzeptiertes Ding in unserer Welt ist.
Es ist wirklich super spannend und vor allem in Dänemark ist es sogar noch präsenter als in Deutschland. Dementsprechend, es ist auch irgendwo ein Stück Kultur, das man, also wo man sich halt drüber austauschen kann. Also es ist wirklich ein toller Film, den ich jedem empfehlen kann.
Gibt es den wo zu schauen?
Aktuell dürfte es ihn auf Amazon geben, wenn ich mich nicht täusche.
Good to know.
Yes. Was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe mir zuletzt Seven angeschaut. Oder zu Deutsch 7 von David Fincher, ein Krimi aus den 90ern mit Morgan Freeman und Brad Pitt in den Hauptrollen. Kurze Zusammenfassung: Zwei Detectives sind auf den Fersen eines Serienmörders, der ein bisschen künstlerische Ader hat, aka der sehr brutal ermordet, mehr oder weniger die Todsünden nachstellt auf groteske Weise. Also bildgewaltig ist dieser Film. Und auf der Ebene hat er mich total abgeholt. Also, ich bin eigentlich nicht so der Riesen-Gore-Fan, aber der Film hat so genau das eingefangen, was ich so mit 15, 16 gelesen habe, was so Thriller, so Krimi, einfach Bücher, die so unnerving sind. Und das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. An sich, toller Film, ich kann ihn empfehlen.
Saugeiler Film.
Ja. Und ich glaube, meine Lieblingsperformance von Brad Pitt bisher.
Oh, krass.
Ja, spannend. Also, ich werde nichts vorwegnehmen, aber dieser Film hat es wirklich an einigen Stellen geschafft. Leider nicht an allen, aber an genügend, dass es nachhaltig in meinem Gedächtnis geblieben ist, sich einfach ganz unangenehm in meinem Hinterkopf festzusetzen. Einfach so dieses, oh, das ist alles ein bisschen zu real, gleichzeitig abstrakt genug, dass ich Distanz habe, aber schwierig.
Ich liebe vor allem, also ich habe den Film schon vor Ewigkeiten gesehen, weil es halt so ein absoluter Klassiker von David Fincher ist. Und ich liebe vor allem diese saubedrückende Stimmung, die da aufkommt. Einfach diese abgefuckte Darstellung von New York, ist es, oder?
keine Ahnung, welche Stadt es ist. Es regnet die ganze Zeit. Ich bin davon ausgegangen, dass es so Seattle-artig sein
stimmt,
könnte.
Stimmt, das kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube nicht, dass es New York ist, weil dafür ist es ein bisschen zu tot einfach
spielt,
und zu wenig
glaub ich, hell. Ich glaube, es spielt auch einfach keine Rolle. Ich habe mir die Frage auch zu keinem Zeitpunkt gestellt, wo das denn jetzt ist, weil es pisst die ganze Zeit aus Kübeln. Jeder ist mehr oder weniger mies gelaunt. Die ganze Zeit werden irgendwelche Leute ermordet. Es ist ein Vibe.
Ha, genau, diesen Vibe fand ich an dem Film so stark. Also der hat mir so viel Spaß gemacht und das ist absolut zu Recht halt ein Klassiker. Und eine Empfehlung dann an dich und alle anderen, die den Film unter Umständen mochten und Bock auf mehr in die Richtung haben. Fincher hat ja auch Zodiac gemacht.
Habe ich gerade auch erst angeschaut.
Sehr gut, Bernie. Der funktioniert ja einfach ein bisschen langsamer einfach und ein bisschen mehr slow-paced im Vergleich zu Seven. Und in diese Trinität aus diesen Kult-Thrillern reiht sich in meinen Augen auch noch Memories of Murder von Bong Joon-ho an.
Ein Klassiker des koreanischen Kinos?
Ja, Klassiker des also allgemein Klassiker des Kinos, würde ich sagen. Okay. Also der macht auch super viel Spaß. Und schau dir den dann auch noch an, weil da wird es mich auch interessieren, was du davon hältst. Weil ich finde, der hat diesen Bezug zur Realität noch mehr, wie du ihn jetzt halt schon genannt hast, dass man bei Seven noch auf Distanz gehen kann. Und ich finde, bei Memories of Murder wird es auf eine ganz unangenehme Art und Weise weggenommen. Das fühlt sich so ekelhaft real und nah an. Und es macht auch sau viel Spaß.
Okay, das klingt absolut herrlich und tatsächlich nicht unähnlich den Erfahrungen, die ich auf der Stummfilmwoche hatte.
Was?
Nämlich, ja, also nicht eklig nah, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Stummfilm so sehr spüren werde.
Ich dachte jetzt, du fängst an mit so, ich fand es auch richtig scheiße auf der Stummfilmwoche. So richtig unangenehm, einfach viel zu.
Das war so ein ganz unangenehmer Typ, der da mal neben mir gesessen ist.
Stimmt, aber wir haben gar nicht alle Filme zusammengeschaut. Leider
nee, ich glaube nur drei.
Damn, stimmt.
Ja. Es wären sieben gewesen.
Nein, sechs.
Es wären sechs gewesen, kannte ich raus. Und von diesen sechs Filmen, ich hatte keine Ahnung, was ich erwarten soll. Ich bin in diese Stummfilmwoche reingegangen mit so ein bisschen der Vorstellung, ja, Charlie Chaplin war Stummfilm, da klimpert irgendwie ein Klavier und es wird schwarz-weiß sein. Und das Kameras. Das in etwa waren meine Gedanken, bevor ich in diese Welt eingetaucht bin. Es waren auch noch mehr, aber davor will ich dich fragen, was hast du erwartet, als wir den Plan gefasst haben? Hey, ja, da ist ein Filmfestival, es wird um Stummfilm gehen. Was wusstest du davor über Stummfilm?
Boah, was habe ich erwartet? Ich habe tatsächlich echt, echt wenig von der Stummfilmwoche erwartet. Muss ich wirklich hands down sagen, ich habe bisher keine sonderlich positive Erfahrung mit Stummfilm gemacht. Ich habe allgemein keine große Liebe für so richtig alte Filme. Und
Citizen Kane.
Citizen Kane, mein Gott, ey, fürchterlich. Und ich dachte mir, ich dachte mir wirklich, dass ich mich langweilen werde in den meisten Filmen. Und zu meiner Überraschung und um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ich bin zum Glück sehr positiv überrascht worden. Also meine Erwartungen waren negativ. Punkt. Mein Wissen darüber ist, einigermaßen limitiert gewesen. Also im Zuge meiner Leidenschaft für Filme habe ich mich halt mal ein bisschen mit der Entstehung und der Ursuppe des Mediums halt auseinandergesetzt. Und tatsächlich ist mir auch Stummfilm im Zuge meines Studiums einfach ein bisschen über den Weg gelaufen, weil es ja durchaus ein neues Medium war und eine Gesellschaft halt auch beeinflusst hat, logischerweise, so wie das Internet oder die sozialen Medien auch jetzt unsere Gesellschaft massiv beeinflussen in den Anfangszeiten.
Ich weiß voll, was du meinst. Also in meinem Studium war Stummfilm auch so ein bisschen Ding. Ich habe mich primär wegen Montagekino, was eben in Russland ein Ding war, damit auseinandergesetzt. Allerdings erst so ab 1925.
Ach, mit Battleship Potemkin, oder?
Ja, Panzerkreuzer Potemkin von Eisenstein, so harter Klassiker von allem. Meine Erwartungen gingen nicht unbedingt in die Richtung, dass ich enttäuscht werden würde. So historisch ein bisschen Wissen, aber es war halt auch nicht sonderlich ausgeprägt. Was ich primär kannte, waren so Slapstick-YouTube-Zusammenstellungen. So, ich meine, von einem Buster Keaton, von einem Charlie Chaplin hat man gehört und man hat gesehen, dass da Stunts oder Visual Comedy gemacht wurden. Das ist bis heute unterhaltsam, das wusste ich davor. Aber es gab halt viele Aspekte, die ich komplett ignoriert habe.
Weil das ist so ein Punkt, das wusste ich davon nicht. Also mir war tatsächlich der Name Buster Keaton auch geläufig, aber ich habe damit nichts verbunden, wo ich mir dachte so, ja, keine Ahnung, so Humor von vor 100 Jahren, mal schauen. Also ich hab nicht gedacht, dass es funktioniert.
Ich weiß genau, was du meinst, weil so viele der Dinge, die vor 100 Jahren einfach in Filmen festgehalten wurden, funktionieren nicht.
Ja, ich meine, das so. Ist ja auch nicht nur Film, auch bei Literatur einfach merkt man es auch, wie Sachen geschrieben wurden. Und ich finde auch im Sinne von, wie konsumiert man etwas? Also die Geschwindigkeit, wie man Dinge einfach wahrnimmt, hat sich ja auch verändert. Ich meine, es geht ja sogar über Schach hinweg. Schach hat man diesen, man darf am Anfang den Bauern zwei Züge nach vorne ziehen, hat man auch gemacht, damit das Spiel schneller und dynamischer wird. Und so heute kann man sich nicht mehr vorstellen, dass man immer nur einen Zug machen kann.
Ja, ich meine, stell dir mal vor, du könntest nur einen Zug machen. Das wäre ja richtig langsam.
Ja. Naja, und ich meine, das ist jetzt so ein Exkurs, aber diese Kritik, die ich halt irgendwo habe, lässt sich ja auf jedes Medium übertragen und dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Voll. Beim Kino finde ich es allerdings, also es ist letztendlich nicht nur Kino, jede Art von Geschichtenerzählung, wo irgendwo auch die Gesellschaft eingefangen wird, ist es natürlich ein Spiegel der Zeit. Und Stummfilm ist eben, ich will nicht sagen ein abgeschlossenes Ding, aber man kann sehr klar festhalten, dass mit dem Aufkommen von Ton im Film Mitte der 20er Jahre und vor allem dann ab den 30ern, dass da, ich will nicht sagen, Medium gestorben ist, aber durchaus krasse Veränderungen waren und ein an sich abgeschlossenes, fertiges Medium keinen Platz mehr hatte.
Also ich würde schon sagen, dass es gestorben. Also ich meine, klar, gestorben kommt darauf an, wie man es definiert, aber ich meine, der Stummfilm hatte danach eigentlich keine Relevanz mehr und hat auch heute eigentlich keine Relevanz mehr, abgesehen von diesem einen Ausreißer. 2011 hat tatsächlich ein Stummfilm die Oscars gewonnen für Best Picture, nämlich The Artist, wo es lustigerweise um einen Stummfilm-Schauspieler geht, der genau davor Angst hat, dass jetzt Ton möglich ist und dass er dann irrelevant wird.
Es klingt absolut meta.
Es ist ziemlich, ziemlich meta, aber abgesehen davon fällt mir kein Stummfilm ein, der jetzt heute, also in der jüngeren Geschichte, irgendeine Relevanz gehabt hätte. Geschweige denn, The Artist an sich wird ja heute schon kaum mehr diskutiert. Und das ist jetzt erst 10 Jahre her, dass der den Oscar gewonnen hat. Und über andere Oscar-Gewinner wie, keine Ahnung, Forrest Gump oder was weiß ich, American Beauty, hat man zumindest schon mal gehört.
Ja, schon.
Keine Ahnung, die ersten beiden Beispiele, die mir eingefallen sind. Ich hoffe, dasselbe Schicksal ereilt Green Book, dass niemand mehr über diesen Film reden wird.
Was ist Green Book?
Green Book ist 2018 für den Oscar nominiert worden, habe ich schon mal erzählt.
Das war keine Frage.
Ja,
es war der Versuch von Humor.
Ganz ehrlich, viele kennen mit Sicherheit Green Book nicht und das ist zu Recht. Stimmt, wir sollten dem Film keine Cloud geben.
Exactly. Anyways, die Sachen, die mir an Stummfilmen noch im Kopf geblieben sind, sind auch nicht recent. So, das, was ich davor kannte und was ich auch irgendwo als Common Knowledge anerkennen würde, wären wahrscheinlich Charlie Chaplin-Filme. Modern Times ist wahrscheinlich einer der häufigst gesehenen Filme im Englischunterricht, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil da ist einfach kein Gerede drin und man lernt kein Englisch dabei.
Lol.
Stimmt. Shoutout an meine alte Englischlehrerin. So, ich frage mich, damals habe ich es nicht realisiert, aber es ergibt keinen Sinn.
Ich meine, du liest Englisch zumindest.
Das ist eine relevante Beobachtung.
Ich versuche, deine gute alte Englischlehrerin zu verteidigen.
Ja. Um das ein bisschen zusammenzufassen. Meine Erwartungen an Stummfilm waren ein bisschen ausgeprägter als deine. Im Sinn von, es gab Wissen über Historie, aber ich habe mir halt vor allem gedacht, dass viel nicht funktionieren wird, im Sinn von, dass wir es einfach nicht gewohnt sind. So, ich wusste davor, und das ist eine Eigenart von den Festivals, auf denen wir waren, dass dort Live-Musik spielen wird. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass die Musik sich nicht mit den Bildern verbinden wird. Dass da einfach ein gewisser Bruch bestehen bleibt, der verhindert, dass Immersion wirklich stattfindet, der mich irgendwie immer wieder aus der Erfahrung rauszieht. Eine weitere Erwartung war, dass dieser Klassikerstatus erkennbar wird. Wie gesagt, Stummfilm ist mehr oder weniger der Ursprung von dem, was wir heute kennen. Und ich habe mir erhofft, in gewisser Weise, dass man Grundstrukturen von dem, was wir heute kennen, schon damals sieht. Und ich fand das super spannend, weil es gab eben Filme von 1913 etwa bis hin zu 1929. Und da hat man super viele Entwicklungen gesehen in der Machart.
Ich finde das so spannend, was du sagst. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe halt genau das Gegenteil. Weil ich denke mir halt so, ich habe keine sonderliche Ehre, so als Mensch allgemein. Und dementsprechend so dieses Klassiker-Ding, es hat mich bisher halt einfach enttäuscht. Ich meine, Citizen Kane wird immer wieder erwähnt, was so der beste Film aller Zeiten gehandhabt wird. So größerer Klassiker geht kaum. Und ich finde es einfach echt keinen sonderlich spannenden Film irgendwie aus einer heutigen Perspektive. Klar, vielleicht war er damals halt ein Klassiker und deshalb hat er seinen Status, aber in der Jetztzeit funktioniert er meiner Meinung nach einfach nicht mehr. Und ich hatte halt genau dieselbe Angst davor bei Stummfilmen. Weißt du, was ich meine?
Ich kenne ja deine Meinung, deswegen, ich habe es ein bisschen befürchtet, dass du in die Richtung denken wirst. Ich hoffe, dass du eines Besseren belehrt wirst eines Tages.
Wer weiß, wer weiß.
Citizen Kane ist ein great movie, auch heute noch. Ja, fight me. Ich kann deine Meinung bei Citizen Kane einfach nicht ernst nehmen. Was ich auch Angst hatte, nicht ernst nehmen zu können, waren Stummfilme. Weil, denk mal drüber nach, so ein irgendein Klavier wird gedudelt, am besten hat die Person so einen richtig schönen Frack an und dann laufen da Leute eben wie Film vor 100 Jahren gemacht wurde auf einer Leinwand rum und es sieht alles ein bisschen wonky aus. Ich habe mir halt einfach nicht gedacht, dass sie das sonderlich ernst nehmen kann. Zum einen, ich hatte High Hopes, dass es cool werden könnte, weil Live-Musik während einem Film kann eine super krasse Erfahrung sein. Dadurch auch, dass die Filme so konzipiert sind, dass die Bilder mehr oder weniger eine tragende, narrative Rolle spielen müssen, habe ich da gehofft oder gesehen, dass da Potenzial sein muss. Auf der anderen Seite, ein bisschen sus.
Ja, zu der Musik. Ich finde, das ist ein spannender Punkt, der vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Tatsächlich ist bei Stummfilmen ein essentieller Teil, dass immer eine Person damals da war, die Live-Musik gespielt hat. Sogenannte StummfilmmusikerInnen. Und das fand ich genauso spannend, dass wir jetzt in dieser Position sind, in der seltenen Position sind, Stummfilme so erleben zu können, wie Menschen von 1920 beispielsweise es erleben konnten.
Ich lieb's, dass du 1920 sagst, weil meine Mom hat mich angesprochen darauf, dass wir auf die Stummfilmwoche starten. Und sie hat eben erzählt, dass die ist in den 70ern groß geworden, dass dort im ruralen Österreich tatsächlich Stummfilme in dem Restaurant, in dem meine Großmutter gearbeitet hat, gelaufen sind, unter einer Person saß und das am Klavier begleitet hat.
Oh damn, das ist cool.
Das ist extrem cool und dass die RentnerInnen und generell älteren Menschen das angeschaut haben und das deren Art von Unterhaltung war. Und meine Mom, die damals so 5 war, war halt so, ja lol, was ist das?
Ja lol, ihr Wackos.
Das Zitat.
Ja, nee, also das dementsprechend auch bei mir, es war durchaus zweischneidig, weil ich dachte mir, ich werde jetzt nicht unbedingt sonderlich gut unterhalten. Aber ich finde es super spannend, so diesen Einblick in Geschichte zu bekommen und so diesen seltenen Fall zu haben, dass man Geschichte so ein bisschen nacherleben kann auch wirklich. Nicht nur darüber lesen oder ein Medium über die Vergangenheit zu sehen, sondern dieses Medium der Vergangenheit auch wirklich mal fühlen zu können.
Eben genau auf die Art, und das war auf der Stummfilmwoche so cool, die haben nämlich authentisch Projektoren benutzt, auf denen sie wirklich 35mm Rollen aufgezogen haben, das abgespielt haben. Da gab es Schwarzpausen, wo sie die Rollen wechseln mussten.
Die teilweise halt so 5 Minuten gedauert haben.
Ja, was auch eine super spannende Erfahrung war, dass es im Film mehr oder weniger die Möglichkeit gab, okay, jetzt kann man sich ein Getränk holen, kurz Pipi gehen, seinen Nebenmann fragen, hey yo, war das gerade eine Nazi-Reference? Okay, 1920er war keine Nazi-Reference, aber ne, so auf der Ebene. Und das war eine super spannende Erfahrung und habe ich halt nicht erwartet, dass das beim Stummfilm wirklich so eine Möglichkeit sein wird. Denn Buster Keaton, Our Hospitality oder Verflixte Gastfreundschaft, wie er auf Deutsch heißt, war so eine ganz krasse Einleitung in diese Woche.
Yes, also das ist wirklich so mit einem absoluten Knaller gestartet.
Ja. Ich will nicht sagen, Feuer ganz am Anfang schon verschossen, aber holy shit, für mich war das direkt das Highlight.
Same. Also die Erwartungen haben wir jetzt einigermaßen geklärt und für mich wurde jede Sorge innerhalb der ersten 30 Minuten eigentlich pulverisiert von diesem Film, weil Buster Keaton, Our Hospitality, ist hilarious. Also dieser Film ist so unfassbar lustig und ich finde das so spannend, weil dass der Film 100 Jahre alt ist, merkt man ihm halt, also man merkt es ihm schon an, aber es ist so spannend, weil er sogar noch er macht Witze über eine Zeit, die halt nochmal so 60 Jahre davor passiert ist. Und dieser Film, der 100 Jahre alt ist, verarscht die Menschen und ihre Denkweise von noch früher. Und es gibt dem Film so eine Meta-Ebene, dass er halt noch witziger wird, weil er eben so alt ist.
Buster Keaton ist ja wirklich einer der größten Namen der nicht nur Stummfilmzeit, sondern generell Film Geschichte.
Ja.
Buster Keatons The General zum Beispiel ist bis heute einer der Filme, der am höchsten gelistet ist in allen Filmlisten so in etwa. Und er wird bis heute als einer der besten Comedians angesehen, die es jemals gab. Also in der Hinsicht erstmal gute Auswahl für einen Stummfilm. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Und ich finde auch eine gute Auswahl für den Einstieg, weil es eben mit vielen Vorurteilen aufgeräumt hat, glaube ich, bei mehreren Menschen unter Umständen, die halt zum ersten Mal auf so einer Stummfilmwoche waren.
Ich finde super, dass du die ersten 30 Minuten angesprochen hast. Ich hatte nämlich die ersten 15 Probleme, mich reinzufinden. Das war eben wirklich diese erste Erfahrung. Es war ein Pianist und eine Geigerin auf der Bühne. Die haben gespielt und es lief der Film. Und die ersten 15 Minuten war es für mich ein bisschen schwierig reinzufinden, weil mich die Musik rausgeholt hat. Es war ein Beamer, wir saßen im Freien, ich war seit Ewigkeiten nicht in einem Freiluftkino. Und es war eine ganz wilde Erfahrung. Und irgendwann kommt dieser Film ins Rollen und dieses Wechselspiel zwischen den Bildern, den MusikerInnen und dem Publikum, das wirklich belebt wird von dem, was da passiert. Ich kann es nicht anders nennen, aber in einem Publikum zu sitzen und wirklich den Atem anzuhalten, zu merken, dass alle Leute mehr oder weniger dieses, wenn da ein ganz besonderer Stunt gemacht wird oder laut aufzulachen, wenn Sachen einfach hilarious sind, das war eine ganz spannende, knisternde Energie, die da im Kino war. Das hat so viel Spaß gemacht. Allerdings erst nach diesen 15 Minuten.
Ich weiß voll, was du meinst. Also es hat durchaus ein bisschen Zeit gebraucht, bis man sich dran gewöhnt hat. Und der Film ist ja auch von der Prämisse her so ein bisschen älter. Und man hat allein schon wegen dem, was passiert, handlungstechnisch schon so ein bisschen Probleme, sich einzufinden.
Also Buster Keaton spielt einen jungen Mann, der von seinem Vater, von dem er noch nie gehört hat, scheinbar ein Haus geerbt hat und er fährt Ewigkeiten mit einem Zug.
Stimmt, er hat wirklich Ewigkeiten mit einem Zug.
Um zu diesem Haus zu kommen, nur um dort vorzufinden, dass es komplett zerstört ist. Und um vorzufinden, dass sein Vater eine Erbfehde hatte mit einem anderen Mann, wo sich die Männer immer gegenseitig umgenietet haben. Und er findet sich in der Situation, dass er die Tochter des Rivalen seines Vaters ganz nett findet und sie ihn auch. Und sie lädt ihn zu sich nach Hause ein. Und ihre Brüder und ihr Vater wollen ihn umbringen, machen das allerdings nicht, während er bei ihnen zu Hause ist. Und es wird zu so einer Verfolgungsjagd in dem Haus, um das Haus rum, über Berge, durch Flüsse, alles Mögliche. Es ist ein wilder Ritt und Gott, es lässt einen nicht los.
Und es ist halt auch so spannend einfach, so blöd sich's anhört, aber es ist wirklich nervenaufreibend, was da für Stunts passieren. Um spoilerfrei mal einen zu erwähnen, ganz am Anfang ist eine sehr lange Zugfahrt, wie schon etabliert, und da trennt sich irgendwann mal das ist eigentlich gar nicht am Anfang, das ist eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt im Film, aber trotzdem, Zug wird nochmal referenziert und die Lok trennt sich von den Gütern hinten dran und Buster Keaton steht halt so in der Mitte und macht so einen sehr, sehr weiten Spagat, dass er gerade noch so auf beiden Sachen zusammensteht und der Punkt ist, zum damaligen Zeitpunkt gab es halt echt wenig Special Effects oder Practical Effects in irgendeiner Art und Weise, das heißt, man weiß einfach, und das wusste ich auch davor schon über Buster Keaton eben, dass der Typ das einfach wirklich gemacht hat. Und wenn es den da runtergehauen hätte, wäre der einfach unter einen scheiß Zug gekommen. Und hätte, also, wenn er mit dem Leben davongekommen wäre, wahrscheinlich massiven Damage davongetragen.
Und no critical damage.
Und das ist halt so krass gewesen, diese Stunts irgendwie zu sehen, wo du weißt, hey, das haben Menschen einfach wirklich so gemacht.
Wo ich mir vorstellen kann, also mein Wissen reicht gar nicht so weit, dass ich sagen muss, war er in irgendeiner Weise gesichert? Und da ist vielleicht diese Möglichkeit.
Oh no, der war safe nicht. Also der war wirklich nicht gesichert. Das weiß ich tatsächlich über das Ding.
Was ich meinte, dadurch, dass es 100 Jahre her ist und wir so ein bisschen, vor 100 Jahren war es halt primitiver, ist es vielleicht jetzt nochmal, hittet's mehr, weil wir wissen, okay, Stunts, die wir heute sehen, die auch krass sind.
Ja, die sind irgendwie abgesichert wenigstens.
Da weiß man so, okay, niemand tut sich hier weh. Aber da wurde diese Metaebene, wo man sich um den Menschen hinter dem Schauspiel ersorgt. Und das ist, oh Gott, also ich merke jetzt schon wieder, wie mein Blutdruck steigt.
Ja, ich meine, oder also jetzt wirklich am Anfang gibt es so eine Szene, wo halt ein Typ hinten auf so einem Waggon ganz, ganz oben sitzt, so ein alter Mann. Und dann ruckelt beim Zug einfach mal und dann fällt er halt einfach nach hinten runter. Und das ist so eine eigentlich super casual Szene. Aber in dem Wissen, dass dieser Mann gerade 2,5 Meter einfach rückwärts, so halb schlafend, auf den Boden geknallt ist und da kein Safety-Net war und da keine Matratze war, weil du hast keine gesehen und dementsprechend kann da keine sein. Also das ist so nervenaufreibend bei diesen ganz simplen Dingen dann plötzlich, weil du weißt, da ist nichts mit irgendwelchem doppelten Boden oder Sicherheitsnetzen und also, so weiter.
Es sah nach relativ weichem Boden aus.
Nee, es sah gar nicht aus, es waren einfach Schienen.
Okay, fair. Wilde Erfahrung auf jeden Fall. Und das hat super viel Spaß gemacht.
Voll. Also es war wirklich eine geile Action-Comedy.
In der Hinsicht wurde meine Vorahnung, dass ich es nicht ganz ernst nehmen konnte, tatsächlich ein bisschen bestätigt. Es war eine Comedy und eine Comedy muss man nicht sonderlich ernst nehmen.
Ja, fair
und,
point.
Ja, und das war so ein bisschen meine Angst, dass ich nicht eine ernstzunehmende Geschichte in einem Kurzfilm sehen könnte. Und Eroticon, das war der dritte Film, den wir gesehen haben, oder den ich gesehen habe, für dich der zweite, der hat mit dieser Erwartung dann ein bisschen gebrochen.
Hat der zweite Film, ich meine, war ja auch, das war ja der Student von Prag, hat der noch nicht bei dir das Drama im Stummfilm erleben können?
Bei der Student von Prag will ich, mit dem will ich leider nicht zu viel Zeit verbringen. Es war ein Film, der sich eher wie ein abgefilmtes Theater angefühlt hat. Er war okay, aber man hat ihm halt sehr angesehen, dass er von 1913 war. Man hat gemerkt, dass die Filmmachenden noch nicht die Freiheit hatten, einfach zu spielen. Es war mehr oder weniger noch nicht alles im Skilltree freigeschalten, was man tun kann. Allerdings, was ich mir bis heute nicht ganz erklären kann und in meinen Recherchen ist da auch nichts aufgekommen, in der Student von Prag, es ist eine super basic Story, lest Faust, ist eins zu eins das Gleiche. Aber es geht um einen jungen Studenten, der ziemlich arm ist und ein alter Mann, der so ein bisschen Mephistopheles-Vibes hat, kommt her und bietet ihm ganz, ganz viel Cash Money für ein Ding, das er sich aus seinem Zimmer mitnehmen kann und er stiehlt ihm sein Spiegelbild. Und mehr oder weniger läuft dann ein Doppelgänger von ihm rum. Und dieser Mann, wirklich dieser Mann, läuft zweimal durchs Bild. Und ich frage mich, wie sie das gemacht haben.
Zwillingsbruder.
Nee, es ist zweimal der gleiche Mann, aber es ist die gleiche Bildaufnahme. Und ich habe einen der Menschen, der beim Stummfilmmagazin arbeitet. Übrigens, die 40. Stummfilmwoche in Regensburg, also die Stummfilmwoche in Regensburg wurde ausgezeichnet mit dem Preis des Stummfilmmagazins dieses Jahr. Es ist nämlich die älteste Stummfilmwoche in Deutschland. Einfach ein ziemlich geiles Ding. Also an der Stelle Props und Empfehlungen. Stummfilmwochen sind überall und ziemlich geil.
Hat Spaß gemacht.
Anyways, ich habe diesen Mann gefragt, wie, das ist jetzt 110 Jahre her, wie haben Sie das gemacht? Seine Erklärung, er hat leider keine Belege dafür nennen können und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie stimmt, aber er hat gemeint, dass der Film, dass die Filmklappe zur Hälfte bedeckt war, sodass nur der halbe Film beleuchtet wurde und damit einmal der Raum gefilmt wurde und dann ein zweites Mal der gleiche Film beleuchtet wurde mit der anderen Seite bedeckt. Ich bin mir fast sicher, dass es an manchen Stellen nicht funktioniert haben kann, weil die Figuren durchs Bild gelaufen sind, aber allein die Idee zeigt, wie unglaublich einfallsreich so viel von dem war, was früher passiert ist. Und das war etwas, das super viel Spaß gemacht hat. Der Film selber leider weniger, aber vor allem die Art, über das Medium und über das Filmschaffen nachzudenken, das damals der Fall war. Das war herrlich und das ist so eine Ebene, die super spannend ist, wenn man sich damit auseinandersetzt.
Es gibt halt einfach ein tieferes Verständnis fürs Medium einfach. Und es ist halt spannend, dass du erwähnst, dass ein Film von 1813 nicht sonderlich viel Spaß gemacht hat und quote-unquote der Skilltree noch nicht komplett unlocked war.
1813?
Da erst recht.
Da erst
1913 meine ich. Und es ist halt sehr passig, was du sagst, weil so habe ich tatsächlich in meinem Studium über Stummfilme schon mal was gehört. Nämlich mit dem einflussreichsten und dem kommerziell erfolgreichsten Stummfilm aller Zeiten. Nämlich Birth of a Nation, also die Geburt einer Nation. Der Film ist
wild.
Das ist ein Understatement. Es geht, wie der Name schon sagt, eben um die Geburt der Nation. Es geht um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und das ist ein Epos. Der dauert 187 Minuten und da wird einfach alles mal abgerissen.
So eine gute Badesession.
Yes. Und der Regisseur Griffith hat hier komplett neue Maßstäbe gesetzt. Dieser Film hat filmtechnisch also vieles gar nicht mal unbedingt komplett neu gemacht, aber halt vieles in sich vereint und eben kommerzialisiert. Also nach Birth of a Nation mit diesem Epos ist Film zum einen als Medium mal ernst genommen worden. Davor war das nämlich nicht unbedingt der Fall. Und das Medium konnte dadurch überhaupt erst abgesichert werden. Weil Stummfilm war ja eine echt neue Sache und man wusste nicht, wird sich das halten oder wird es halt so sein wie 3D-Kino nach Avatar und bald wieder vorbei sein. Und Birth of a Nation hat es mehr oder weniger gesichert.
Also ich bin mir fast sicher, dass Avatar genauso wertvoll ist wie Birth of a Nation.
Ich würde sagen, ich schaue mir lieber Avatar an als Birth of a Nation, weil ich habe Ausschnitte von diesem Film gesehen und der ist wirklich, wirklich zum Kotzen. Also
in welcher Hinsicht, Andreas?
In der Hinsicht, dass er zum einen, wie ich bereits schon gesagt habe, auch einer dieser Klassiker ist, den ich nicht sonderlich verehre, weil es einfach ein langweiliger, schlecht gepaceter Film ist. Zum anderen, und das ist eigentlich der wirklich spannende Teil bei Birth of a Nation und der Grund, wieso ich ihn in meinem Studium erlebt habe, dieser Film ist nämlich unendlich rassistisch.
Was? Nein.
Nein, du verstehst mich falsch. Der ist nicht nur für seine Zeit einfach rassistisch gewesen, sondern der ist wirklich, wirklich rassistisch gewesen. In dem Sinne von, du hast schon mal was vom Ku Klux Klan gehört, oder? Dem KKK.
Ja.
Der ist 1870 eigentlich aufgelöst worden. Dieser Film zeigt schwarze Menschen, also zeigt noch nicht mal schwarze Menschen, sondern blackfaced weiße Darsteller und Darstellerinnen, die halt schlechte Dinge tun. Und zur Rettung kommt der KKK. Also der Ku Klux Klan ist mehr oder weniger wird als Heldentruppe dargestellt. Und dieser Film hat dafür gesorgt, dass der Ku Klux Klan eine Wiedergeburt, eine Renaissance erlebt hat. Und er wird bis heute noch als Werbeinstrument für den KKK verwendet. Diese Art von Gravitas hatte der Film damals. Und um es noch absurder zu machen, als eine der Werbemaßnahmen hat der Regisseur Griffith ein Mitglied des Ku Klux Klans in voller Robe und Montur durch Los Angeles reiten lassen. Also, es ist wirklich, wirklich fucked up, was mit dem Film da gemacht wurde. Und auch die reale politische Auswirkungen von diesem Film waren halt echt, echt immens. Und es ist so spannend, wenn man auf Filmwebsites sich Birth of a Nation mal anschaut und mal betrachtet, was denn zu diesem Film geschrieben wird. Weil auf der einen Seite hast du krass positive Reviews, die vor allem auf diese extreme Innovation eingegangen sind, die dieser Film geleistet hat und was der Film für das Medium an sich geleistet hat. Oder eben auf der anderen Seite, wie krass rassistisch dieser Film doch war und wie schlimm die Auswirkungen dieses Films denn auch waren irgendwo, weil das hatte real Folgen für Menschen im negativen Sinne.
Fucking hell.
Wusstest du das noch nicht, Bernhard?
Also, ich wusste, dass der KKK mit Birth of a Nation irgendwie wieder legitimiert wurde. Ich wusste nicht, dass er single-handedly das ganze Ding wieder etabliert hat. So, Jesus, what is going on?
Ja, also der Clan hatte tatsächlich danach auch eben sehr großen Zulauf, nachdem dieser Film gezeigt wurde.
My God, ey. Man denkt sich so, ein Kind seiner Zeit, ein bisschen racist halt. Nee, das ist advanced racism.
Ja, wirklich. Also man muss dazu sagen, 1870 ist der KKK eben eigentlich schon aufgelöst worden. Das heißt, die wirklichen Gräueltaten, ne, sind teilweise schon in Vergessenheit geraten, zu einem gewissen Teil. Aber diese heroische Darstellung des KKK war eben auch ein entscheidender Punkt. Und man kann es recht gut einfach historisch gesehen erkennen, okay, ab dem Zeitpunkt sind neue Member wieder dazugekommen.
Oh, schwierig, wenn so dieses Medium, das man liebt und das man auch für die Möglichkeit hat, Gesellschaft irgendwie im Positiven zu beeinflussen, für sowas schwierig.
Ja, für sowas missbraucht wird einfach. Aber ja. Nichtsdestotrotz ist es halt eben so faszinierend einfach, wie wunderbar das Medium sein kann, aber auch wie schrecklich das Medium sein kann. Und dass so ein schrecklicher Film als einer der absoluten Wegbereiter für das komplette Medium an sich gilt. Und es stimmt mich traurig, dass das Medium, das ich so liebe, von so einem schrecklichen Machwerk maßgeblich beeinflusst wurde. Aber auf der anderen Seite, so beschissen dieser Film ist, so sehr hat er eben auch den Weg geebnet für neue Produktionen. Und man sieht halt einfach so diesen Cut vor 1915, eben wie der Student in Prag. Ja, so lala. Und danach sind halt eben auch positive Dinge daraus erwachsen, wie eben Buster Keatons Comedies. Und so versuchte ich zumindest, in dem Negativen halt das Positive zu sehen, wie er auch in Citizen Kane. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, aber Citizen Kane hat ja auch was Positives für die Filmlandschaft geleistet.
Absolut. Wollen wir dann jetzt noch ein bisschen auf die Filme eingehen, die wir noch gesehen haben auf diesem Festival?
Yes, gerne doch. Film Nummer 3 war für uns beide wieder Eroticon, oder?
Ja, Eroticon ist von 1929 und es geht um einen Mann und gleichzeitig eine Frau. Der Mann ist mehr oder weniger...
Die Beschreibung, es geht um einen Mann und es geht um eine Frau.
Es ist nicht die gleiche Figur, aber der Mann ist auf jeden Fall so ein bisschen Player, der juggelt die Girls.
Ja, Fuckboy ja. In 1929.
Ja, und eins der Girls wird schwanger von ihm und hat eine Fehlgeburt. Und er reagiert dann nicht wirklich sensibel drauf, aber sie ist ihm eben verfallen gewesen. Und sie kommt darüber hinweg, heiratet, trifft ihn wieder und verfällt ihm nochmal. Und es ist ganz viel Drama und es ist irgendwie so ein bisschen, Frauenrollen im Film der 1920er.
Ja, war schwierig.
Sehr
also
mündig.
Das hat nicht, also ich muss dazu sagen, Eroticon ist für mich ein zweischneidiges Schwert, weil der Film war dann auch das erste Drama, das ich gesehen habe. Und ich hatte genau wie du Angst, okay, vielleicht funktioniert Stummfilm als Comedy, aber als Drama dann nicht. Das hat es für mich so ein bisschen bestätigt, weil eben das Frauenbild war halt einfach ein zentrales Thema. Und das war halt einfach ein bisschen scheiße. Anders kann man es nicht sagen. Und das hat einfach den Spaß genommen. Auf der anderen Seite hatte Eroticon für mich den wahrscheinlich besten Stummfilmmusiker, der das auf dem Piano begleitet hat. Rainer Hoffmann hat es nämlich geschafft, wirklich so ein Theme einzubauen. Jedes Mal, wenn sich unsere Protagonistin und unser Fuckboy wieder in die Augen geschaut haben, war so eine Melodie, die er gespielt hat, die so unendlich gut war. Und es hat für mich dann nicht wie bei der ersten Erfahrung auch manchmal so ein bisschen die Immersion gebrochen, sondern es hat den Film auf so eine Art und Weise untermalt, als ob das wirklich einfach ein essentieller Bestandteil dazu wäre. Und als ob das schon tausendmal so aufgeführt wurde, weil das halt wirklich perfekt gepasst hat. Also ich war wirklich ein extrem großer Fan und der Applaus für Rainer Hoffmann kann hier nicht genug gestated werden. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht dann.
Definitiv. Und auf gleicher Ebene will ich allen Musikerinnen und Musikern, die da mitgemacht haben, krassen Respekt aussprechen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe daran eine Sache entdeckt, die, glaube ich, bis heute super spannend sein kann an diesem vielleicht schon abgeschlossenen Aspekt der Filmgeschichte. Ich habe mich da nämlich mit einer der Leiterinnen der Stummfilmwoche ein bisschen unterhalten. Und sie meinte eben, dass das genau das ist, was sie so sehr liebt. Nämlich, dass jeder Film wieder etwas Neues sein kann und jedes Mal anschauen, abhängig davon, was der Musiker oder die Musikerin implementiert, eine ganz neue Erfahrung werden kann. So sehr ich es liebe, mir Filme, also von heute oder von vor 20 Jahren, nochmal anzuschauen und bei jedem Rewatch was Neues zu entdecken, genauso sind Stummfilme darauf ausgelegt, dass keine Watch-Experience der anderen gleicht. Und das ist super krass.
Und es ist ja auch so spannend, weil der Stummfilmmusiker oder die Musikerin ist wirklich ein ultra essentieller Teil. Und mit der jeweiligen Performance wird auch die Atmosphäre des Films dann einfach so maßgeblich beeinflusst. Der nächste Film auf meiner Liste, oder beziehungsweise mein zweites Highlight nach Buster Keaton, so muss ich sagen, ist Blind Husbands. Den hast du jetzt nicht gesehen.
Habe ich leider verpasst.
Ich weiß, aber der war wirklich, wirklich toll. Da mussten wir wegen Regen ausweichen von dem Thon-Dittmar-Palais, also von Freiluftkino, hin zum leeren Beutel. Und es war wirklich, also ich habe noch nie diesen kleinen Kinosaal so voll erlebt. Wir mussten, also eine gemeinsame Freundin von uns beiden und ich, mussten uns neben die Kinosäle, also die Sessel, auf so kleine Hocker hocken, weil kein Platz mehr da war.
Oh mein Gott.
Und der Pianist in dem Fall hat wirklich sein Herz und seine Seele rausgespielt. Und bei Blind Husbands geht es im Endeffekt um eine, auch wieder um einen Fuckboy, der versucht, die Ehefrau von einem rechtschaffenden Doktor abzuwerben. Und da geht's halt ein bisschen hin und her, ist jetzt unter Umständen tatsächlich auch der Ehemann schuld an der ganzen Sache, weil er seiner Ehefrau gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit schenkt. Deshalb auch der Titel Blind Husbands. In dem Zusammenhang auch gar nicht mal so ein schreckliches Frauenbild, was mich auch sehr positiv überrascht hat. Es war noch lange kein gutes, aber schon mal auf jeden Fall besser als Erotikon oder im letzten Film, den ich gesehen habe, Abwege. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber es gibt einen Klimax, wo die beiden Männer, also Fuckboy und rechtschaffener Ehemann, auf einem Berg oben sind. Und dann dachte ich, okay, das Krasse ist jetzt eigentlich schon vorbei. So rein von dem, was man auf Bildern gesehen hatte, könnte man sich denken, die Sache ist geklärt und deeskaliert. Und der Pianist hat mit der Art und Weise, wie er gespielt hat, die Spannung absolut auf dem Zenit gehalten. Und ich war immer noch so, oh mein Gott, es ist noch nicht vorbei. Ich weiß es einfach. Und das, was das Bild gezeigt hat, war sehr ruhig, sehr entspannt. Meine emotionale Erfahrung war alles andere als ruhig und entspannt. Ich war komplett an der Kante meines Hockers. Also nicht meines Kinosessels, sondern meines Hockers. Und ich war voll mit dabei. Und dann ist halt auch noch was passiert. Also der Klimax wurde nochmal getoppt und ich war so, oh mein Gott.
Hell yeah.
Und der Pianist hat in seine Tasten reingehauen und dann kurze Stille und ich war komplett done. Also an sich ist der Film Blind Husbands immer noch recht simpel gehalten eigentlich, aber der hat so gut funktioniert. Einfach wegen dieser extremen Stimmung, die der Komponist oder der Pianist Posodeev aufrechterhalten konnte. Und du musst es dir so vorstellen, er hat sein komplettes Herz und seine Seele in diesem kleinen Kinosaal, wo 50 oder 60 oder 70 Leute gehockt sind, dementsprechend viel zu heiß war, hat er rausgespielt. Und der Film endet, er steht auf, der Stummfilmmusiker oder die Stummfilmmusikerin holt sich am Ende immer noch einen Applaus ab. Und ich dachte im ersten Moment, er kippt jetzt um. Also er ist auch wirklich so kurz einmal zurückgewichen und du hast gesehen, wie viel Anstrengung das war, jetzt so eine lange Zeit auch einfach durchzuspielen, weil man muss ja wirklich einen kompletten Film begleiten dann unter Umständen, ne? Und die Energie, die er da reingesteckt hat, hat ihm halt jetzt gefehlt. Aber dann sein Lächeln zu sehen und die Freude, die er hatte, es war absolut zauberhaft. Wirklich, es war so, so toll. Ich muss mich, glaube ich, fast revidieren. Eigentlich mochte ich seine Performance am liebsten als Stummfilmmusiker. Es ist schwierig.
Jede Erfahrung ist einzigartig.
Ja,
für auch voll. Das, was sie ist. So, ich will der Student von Prag da auch nochmal ansprechen. Der Film hatte für mich was von einem modernen Theater, weil der Musiker, das war ein Mann, der hat tatsächlich einen Loop benutzt, um sowohl sein Saxophon als auch seine Geige zu loopen und damit bedrückende Musiken aufzubauen.
Also du meinst so eine Loopstation?
Ja, genau. Also der hat das wirklich mit einem Pedal einfach so vier Töne, die er gezupft hat, zu einem Theme gemacht und da drüber gespielt und damit einen Vibe aufgebaut, den dieser Film früher nicht haben konnte. Und das war super spannend, weil dieser Theateraspekt mich eben dann auf eine Art begleitet hat, die von diesem doch sehr modernen Touch, finde ich, krass bereichert wurde. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Trotzdem nicht mein Lieblingsfilm, aber ich wollte die Musik highlighten.
Blind Husbands, wie gesagt, echt mein Platz 2. Was war denn dein Platz 2 nach Buster Keaton?
Das war Menschen am Sonntag. Das war der letzte, den ich gesehen habe. Und das, finde ich, ist ein super spannender Film. Hat tatsächlich ein bisschen was Arthousey
etwa. Der Film ist super spannend, weil es ist eine Kombination aus mehr oder weniger Doku und Porträt von Berlin der damaligen Zeit und Fiktion, die aber echt nicht so krass ist, weil,
ja,
wie der Film schon sagt, es sind einfach Menschen, die ihren Sonntag verbringen, ja, aka so eine mehr oder weniger Friend-Group, die zu viert an den See fahren und ja, das war's.
Der Film folgt keinen SchauspielerInnen, sondern wirklich einfach Leuten und die laufen rum, die fahren an den See, die haben davor irgendwelche Gespräche darüber, dass jemand zu spät kommt oder dass, keine Ahnung, was halt Freunde untereinander reden, dann sind sie am See und sie kochen sich da was, so campingmäßig und dann gehen sie schwimmen und dann gehen sie ein bisschen durch den Wald laufen und dann ist irgendwie Romance und gleichzeitig auch nicht und es ist dieser ganz weirde Einblick in wirklich ein Leben. So, es wird nicht unbedingt eine Story erzählt, aber die Art, wie hier Vibe aufgebaut wurde, das war super spannend. Die Musik fand ich hier auch toll. Was mich aber richtig mitgenommen hat, war die Art, wie das einfach eingefangen wurde. Es muss nicht durch irgendwelche Title Cards eingeblendet werden, hey, ich sag jetzt das und das, dass wir irgendwie einen Kontext kriegen, sondern es ist so klar verständlich, was diese Figuren fühlen. Und nicht nur Figuren, sondern was diese Menschen fühlen, was deren Alltag ist. Das war eine richtige Zeitreise.
Ich finde das auch so spannend, was du gerade gesagt hast. Das ist eine Sache, über die ich mir davor gar keine Gedanken gemacht habe, eigentlich beim Stummfilm. Weil man kann ja Text oder Inhalt nur dann rüberbringen, wenn man halt sagt, okay, wir machen jetzt kurz Schwarzblende und wir blenden den Text ein. Aber man versucht logischerweise jetzt im Nachhinein, das ja auf ein Minimum zu halten, weil es ist ja irgendwie so ein Rausziehen eigentlich aus der Immersion. Und ich finde, das gibt dem Stummfilm so eine wunderbar interpretative Komponente, weil es wird nicht immer gesagt, beispielsweise bei Menschen am Sonntag, eine Person fragt, hey, wie viel Uhr ist es denn? Und dann hat man, wie viel Uhr ist es? Fragezeichen. Aber die Antwort sieht man halt teilweise gar nicht. Man sieht nur, wie eine Person halt irgendwie antwortet, ohne Ton. Und von da an bildet sich dann das Gespräch weiter. Und das finde ich so spannend irgendwie, dass man auch immer so einen eigenen Take dann an den Dialog hat.
Voll, also so im eigenen Kopf, mir sind da wirklich einfach, die Dialoge habe ich mitgesprochen. Also ich habe das einfach ausgefüllt, wie so ein Lückentext.
Und dadurch wird es ja auch für jede Person wieder so ein bisschen anders. Und man kann sich danach unterhalten, hey, wie glaubst du, war jetzt das Verständnis von diesem Mann über diese andere Person, über diese Frau beispielsweise, und war es halt so extrem schlecht oder war es nur so mittelschlecht?
Ja,
weil immer noch Kind der Zeit.
Das ist halt wirklich cool und das würde mich eben auch interessieren, wie das im heutigen funktionieren könnte, weil diese Szene, so, man kennt sie, wo eine Figur etwas krass Tragisches erlebt und anstatt zu schreien und diesen Schrei zu zeigen, cutten wir den Ton weg und es kommt Musik. So ein Shot, der mir da einfällt, ist zum Beispiel in Harry Potter, als irgendeine Person, keine Spoiler, stirbt. Harry schreit, aber es wird weggecuttet und es läuft Musik drüber. Der Schrei ist trotzdem präsent. Man kennt, man hört diesen Schrei, man spürt diesen Schrei, man sieht eben, was die Schauspieler machen und wird begleitet von dem, was drumherum passiert, eben Bilder und Ton. Und in der Hinsicht finde ich super spannend, dass auch heute noch diese Aspekte benutzt werden, dass Sprache oder Gesprochenes nicht immer das Nötige sind, um zu vermitteln, was ein Film gerade sagen will oder was Leute verstehen wollen. Und das ist super cool, weil dieses weniger ist manchmal mehr so unglaublich greifbar ist in einem Medium, das so restricted ist im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Um da vielleicht Quentin Tarantino zu zitieren, kein direktes Zitat. Film wird nicht dadurch spannend, dass man alles machen kann, sondern dass man sich Regeln setzt und innerhalb dieser Regeln alles ausprobiert. Und das ist, finde ich, genau das, was Stummfilm irgendwo ausmacht, dass man in dieser Komponente, die Film für uns heute ist, quasi genau was wegnimmt und guckt, wie weit komme ich mit dem, was ich hier tue. Und das ist herrlich, das ein bisschen auszureizen.
Gutes Zitat von Tarantino, der später einfach mit zu viel Budget arbeitet und dann sowas wie Once Upon a Time in Hollywood rauskommt. Okay, ist nicht so ein schlechter Film, aber hat nicht mehr den Flair von seinen alten Sachen. Aber tatsächlich ist Menschen am Sonntag auch eine richtig krasse Low-Budget-Produktion gewesen. Und
so ein 20.
Nicht ganz ein 20, aber auf jeden Fall nicht viel Geld.
Nicht also inflationsbereinigt ein 20.
Ich glaube, so 80.000.
Hat's
gekostet, also halt wirklich billig.
Hm.
Und ist von den später sehr bekannten Screenwritern und Directern Billy Wilder und Fred Zinnemann.
Also Fred Zinnemann?
Yes. Die sind später durchaus sehr, sehr
populär. Der Mann von, Gott, ich wollte einen Cinnamon Roll-Witz machen.
Oh Gott, Alter, du bist so ein schlechter Mensch.
Ich weiß.
Der Punkt ist, ich finde das auch so spannend, weil für mich war dieser Film eben nicht ganz wie die anderen Filme, dass ich mir dachte, so haben Menschen das damals auch erlebt, sondern es war halt wieder dieses, hey, so war das damals einfach. Es hat sich so ein bisschen historisch angefühlt, wie eben eine Dokumentation, fast eine Zeitdokumentation. Deshalb würde es mich so sehr interessieren, wie Menschen, die den Film wirklich dann 1930 auch gesehen haben, diesen Film fanden. Weil ich kann mir vorstellen, dass der für die Menschen komplett langweilig war. Also ich glaube halt echt, dass das so Peak Langeweile war, für Menschen einfach ihr Standardleben anzuschauen, von Menschen, die jetzt nicht unbedingt professionelle Stummfilmschauspieler und Schauspielerinnen waren, so nachgestellt zu sehen.
Ich glaube, das war halt schon damals was für die Filmsnobs.
Kann ich mir halt echt gut vorstellen. Aber das Ding ist, wir sind ja auch Filmsnobs. Dementsprechend, jetzt können wir noch snobistischer an die ganze Sache rangehen und sagen, ja, wir haben unserem Verstand über das Medium so viel erweitert und haben einfach so ein tieferes Verständnis für die ganze Sache jetzt.
Hashtag Expertise und so.
Ha, genau, das wollen wir eigentlich immer ausstrahlen. Für mich war das jetzt aber wirklich ein erster Deep Dive in das Medium Stummfilm. Und ich habe auch Bock, mich da noch mehr damit zu beschäftigen.
Voll, also Buster Keaton muss ich mehr sehen.
Ich will mir vor allem Dingen halt eben The General, aber auch Sherlock Jr. anschauen. Der Film dauert nur 45 Minuten und ist halt so eine Parodie auf Sherlock und so dieses Detektivgenre.
Ich kann es mir mit Buster Keaton so gut vorstellen, der keine Miene verzieht.
Ey, es sieht so fucking lustig aus.
Es ist wirklich einfach nur hilarious.
Aber mich interessiert tatsächlich eben noch ein größerer Deep Dive in die Drama-Richtung. Also ich würde mir super gerne noch mehr von Erich von Stroheim anschauen. Das ist der Typ, der Blind Husbands gemacht hat. Und ich will mir vor allem Dingen seinen Film Greed anschauen. Der dauert halt auch echt Fetzen länger als nur 45 Minuten, ne? Oder die anderen Sachen von Buster Keaton. Aber ich habe echt Bock, mal mir das anzuschauen. Oder eben so diesen krassen, mega, mega, mega Film der damaligen Zeit, Metropolis.
Tatsächlich, Metropolis ist ein deutscher Film und der erste Film, der es ins Weltdokumentenerbe geschafft hat, muss auf die Liste.
Muss definitiv auf die Liste. Dementsprechend ist die Stummfilmwoche, die 40. Stummfilmwoche in Regensburg, echt ein richtig, richtig gutes Erlebnis gewesen für mich, weil es eben meine Vorurteile mit dem Medium so massiv aufgeräumt hat, weil es mir ein Verständnis dafür gegeben hat, wie das Medium damals konsumiert wurde und vor allen Dingen, weil es mir so viel Lust auf mehr gegeben hat.
Das ist ja richtig peachy, schöne Aussichten. Ich glaube, die 41. machen wir dann wieder mit.
Ey, definitiv machen wir die 41. wieder mit. Ich habe so viel Bock drauf.
Wunderbar. Falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, weiter Stummfilme zu gucken, dann hier die Empfehlung, das Stummfilmmagazin hat eine Website. Dort gibt's wunderbar aufgelistet Veranstaltungen. Könnt ihr euch einfach mal durchklicken. Ist wirklich toll. Die Regensburger Stummfilmwoche, natürlich legen wir sehr ans Herzen. Aber ihr seid ja nicht wegen Stummfilm hier, sondern wegen uns. Und deswegen folgt uns hier auf Spotify, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Spätestens wenn wir in einem Jahr mal wieder über Stummfilme reden. Folgt uns auch auf Instagram @readyset.podcast und freut euch darauf, wenn es in 2 Wochen wieder heißt Ready Set Podcast. Bleibt gesund. Bis bald.